Ich würde sagen, jetzt fangen wir an. Herzlich willkommen zu der Witz und Bäume Bühne. Wir hören uns gleich einen Vortrag von Constanze Kurz, Erdgeist und Rainer Rechak zu dem Thema Staatstrojaner, also die neuesten Updates. Wurde auch was auf der Webseite bereits veröffentlicht. Gerade vor kurzem habe ich gehört. Die erzählen es euch alles. Willkommen.
Ist er da? Ja. Wir freuen uns auch, dass wir hier sind. Wir wollen gerne eine gemeinschaftliche Arbeit vorstellen, nämlich eine CCC-Stellungnahme zum Staatstrojaner, die wir zusammen, wir drei, zusammen mit Thorsten Schröder und noch einigen anderen, die dabei geholfen haben, geschrieben haben, weil das höchste Gericht in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, mal wieder zu Staatstrojanern verhandelt. Und diesmal, deswegen haben wir diesen merkwürdigen Titel genommen, wir gehen nochmal auf den Titel zurück, geht es um bereits begangene Straftaten. Wir haben ja sehr viele Jahre, 15, sogar ein bisschen mehr, über Staatstrojaner gestritten. Aber diesmal geht es eben nicht um die präventive Abwehr oder so, sondern es geht um die sogenannte Strafprozessordnung, also um bereits begangene Straftaten, die mit dem Einsatz von Staatstrojanern aufgeklärt werden sollen. Wir wollen das nochmal betonen, weil natürlich auch ein gewisser Paradigmenwechsel war zu dem, was früher im Bereich Staatstrojaner debattiert wurde. Und wir haben uns diese Stellungnahme als Anlass genommen, natürlich auch nochmal darüber nachzudenken, was hat sich denn in 15 Jahren verändert? Oder auch seit wir selbst als CCC einen Staatstrojaner seziert haben und die Analyse veröffentlicht haben, inklusive der Binaries, was ist eigentlich geschehen in der Zeit und wie muss man anders auf Staatstrojaner blicken? Und zum Schluss wollen wir gerne noch mal ein bisschen darüber reden, was ist die aktuelle politische Lage. Ihr wisst ja, wir haben jetzt eine Ampel und Merkel ist nicht mehr da. Hat sich da eigentlich was getan? Und wenn ja, was und was nicht? Das ist so ein bisschen die Art, wie wir darüber reden wollen.
Ja, genau. Und ja, hört man mich? Check, check, check. Ich
nehme die Keule. Dankeschön. Und zwar wollen wir erstmal für alle, die neu in dem Trojaner-Diskurs sind, so einen kleinen allgemeinen Hergang und einen kleinen Hintergrund beschreiben, dann konkret auf die Beschwerde eingehen und was wir dazu konkret sagen und dann nochmal so eine Gesamtanalyse vornehmen und nochmal unsere Forderungen ganz explizieren und unterstreichen, wo es unserer Meinung nach hingehen sollte. Genau. Erstmal was zum Hintergrund. Genau. Also ganz grundsätzlich, wer Neues in der Trojaner-Debatte, wer es vielleicht gesehen hat oder mitbekommen hat, immer mehr Kommunikation verlagert sich so auf Smartphones und Messenger. Und auch in diesen Messengern gibt es immer mehr End-to-End-Crypto. Wir reden heute nicht über Metadaten. Und bei dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann man halt nicht mehr sozusagen in den Intermediären, so wie man früher in der Post irgendwie das Paket aufmachen konnte, da kann man jetzt nicht mehr mitlesen. Da gab es dann in Sicherheitskreisen immer die Befürchtungen, das nennt sich dann die Going-Dark-Debatte, dass man jetzt keine Straftaten mehr aufklären kann und die Geheimdienste und Sicherheitsbehörden werden quasi blind. Was ist die Lösung aus dieser Sicht dafür? Naja, man muss einfach die Geräte hacken, auf die Geräte zugreifen und dann sozusagen die Informationen vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung abgreifen. Das klingt erstmal irgendwie ohne viel technisches Hintergrundwissen irgendwie nach einem gangbaren Weg. Aber wie sehr schön 2008 auch rausgearbeitet worden ist in einem neuen Grundrecht, was das Bundesverfassungsgericht sozusagen erzeugt hat, wurde klar, dass dieses Hacken einfach so ein System ganz wesentlich schwächt und dass wir als alle Menschen eigentlich auf diese Art von informationstechnischen Geräten so sehr angewiesen sind, dass wir eine Gewährleistung auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme haben und brauchen und die Eingriffshürde dann immer sehr, sehr, sehr groß sein muss, um überhaupt auf solche Geräte zugreifen zu können. Und genau, und dieses Grundrecht bezog sich dann eben auf den Direktzugriff auf das gesamte Gerät. Und ja, dann gab es halt so ein paar Mal Diskussionen, wie man das denn irgendwie wie man so diese Definition umgehen könnte. Und die hat leider das Bundesverfassungsgericht selber schon angelegt. Und zwar hat es proklamiert, wenn man nur auf Kommunikationsdaten zugreift, dann sind die Hürden geringer. Wir werden nachher noch dazu kommen, warum das eine rechtlich zwar gewollte, aber technisch nicht durchsetzbare Unterscheidung ist. So, dann gab es, will wer was vielleicht zu dem Hergehen sagen bis zu 2017?
Vielleicht nur, Der CCC hat mehrere Stellungnahmen in mehreren Verfassungsbeschwerdeverfahren abgegeben. Wir haben zwischendurch auch noch einen weiteren Staatstrojaner seziert. Also es hat einfach eine gewisse Geschichte und hat aber sozusagen immer einen politischen Widerhall gefunden, der sich so gar nicht daran orientierte, was gerade die von den Höchstgerichten festgeschriebenen Forderungen sind, sondern eigentlich auf der gesetzgeberischen Seite immer wieder zu einer Ausweitung kam, bis eben zu der Änderung der Strafprozessordnung, die aber gleichzeitig, glaube ich, die waren nicht so furchtbar überraschend, vielleicht in der Art, wie durchgeführt wurde, aber sie waren nicht überraschend politisch. Denn der vorgezeichnete Weg, der auch immer wieder so vertreten wurde von der damaligen Regierung, das war damals noch die GroKo, die war auf jeden Fall eine gewünschte Ausweitung. Und auch dieses Narrativ, von dem Rainer gerade sagte, dass es typischerweise Going Dark genannt wird, also wir werden blind und taub, wenn wir nicht noch mehr Trojaner haben können, wir müssen die Möglichkeit haben, jeden einzelnen Kommunikationsweg inhaltlich anzuschauen, das war sozusagen schon vorgezeichnet. So richtig überraschend war es nicht. Aber die Art, wie es dann ins Gesetz kam, war schon eine ziemliche Frechheit. Und zwar so eine Frechheit, dass sich sogar die damalige, ansonsten sich eigentlich nie öffentlich äußernde, ehemalige Datenschutzbeauftragte Vosshoff beschwerte schriftlich, dass sie sich übergangen fühlte, weil die eigentliche enorme Ausweitung in der Strafprozessordnung wurde mit so einer Formulierungshilfe und auch relativ mit einem sehr engen Zeitplan durch den Ausschuss gebracht. Das war schon relativ ungewöhnlich, weil klar war, dass es hier um sehr schwere verfassungsrechtliche Fragen geht. Warum? Weil der Eingriff durch Staatstrojaner immer sehr enorm ist. Das ist auch klar, das haben die anderen Urteile in Karlsruhe auch immer wieder gezeigt. Das wird auch nicht irgendwie weiter bestritten. Das ist auch die gängige Meinung unter Juristen. Einfach, weil man natürlich jemandem beim Denken zuschaut. Und umso mehr die Geräte in unsere Leben gewachsen sind, umso stärker ist das so. Und wir wollten genau auf diese Punkte, wie sehr sich eigentlich, ja, wie sehr sich die Einsatz der Technik und die Eingriffstiefe noch erweitert haben, einfach durch die Tatsache, wie wir heute Geräte benutzen, die wollten wir insbesondere betonen. Deswegen haben wir nochmal eine Stellungnahme abgegeben, ohne uns wiederholen zu wollen, weil wir dennoch die alten Argumente, nämlich dass Staatstrojaner die Sicherheit von uns allen gefährden, weil sie unterstützen, dass Sicherheitslücken länger offen gehalten werden und dass wir alle davon Schaden haben. Und ich meine jetzt nicht alle hier in dem Land, sondern alle weltweit. Die ist natürlich trotzdem noch aktuell. Und die anderen Sicherheits- und auch Softwarefehler, die wir angemerkt haben, die gelten immer noch. Aber wir haben in der jetzigen Stellungnahme was anderes betonen wollen.
Und wer mit dem Prozess der Gesetzgebung da jetzt nicht so ganz vertraut ist, also dieses Konzept, was da benutzt worden ist von der Großen Koalition, Koalition 2017, ist eine Formulierungshilfe. Das ist üblicherweise, bevor ein Gesetz verabschiedet wird, dass man da nochmal einen Punkt oder ein Komma oder eine Rechtschreibung kontrolliert, also korrigiert oder so. Das ist das Instrument, was benutzt worden ist, um an der Stelle diesen Paragraph 100a der Strafprozessordnung zu erweitern, zu erzeugen, um dann quasi mit staatlichem Hacking, Online-Durchsuchungen sozusagen zugreifen zu können. Und daran erkennt man aber auch, dass es einerseits gewollt war, das auszuweiten, gleichermaßen aber auch der GroKo klar war, wie kritisch dieses Ding eigentlich ist. Man wollte keine Diskussion haben. Und was heißt 100a? Warum sitzen die auch hier? Naja, das ist zum Beispiel Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung. Das sind so Sachen, mit denen man jetzt quasi, genau.
Also der 100a ist ein Paragraph in der Strafprozessordnung und der listet, ich glaube, 44 Straftaten auf, die man als schwere Straftaten üblicherweise bezeichnet, aber nicht schwer in dem Sinne, wie wir es vielleicht verstehen würden, weil wir vielleicht bei Urkundenfälschung oder Hehlerei nicht unbedingt an schwere Straftaten denken würden. Und darunter fällt auch die Gruppe der besonders schweren Straftaten. Da hat man üblicherweise Mord und Totschlag, aber auch da sind oft Definitionsmängel. Wenn so klar ist, wird auch unter Juristen nicht definiert. Aber der 100a hat halt eine lange Liste.
Aber selbst die vorher nur in dem Straftatenkatalog vorkommenden Straftaten wie Landesverrat und Bildung von terroristischen Vereinigungen haben wir in den letzten Jahren kaum Fälle gesehen, die uns hier alle betreffen, außer Redaktionen im Freundeskreis und Klimaaktivisten. Das heißt, schon im Vorfeld wurde ja dieses eigentlich nur für schweren Cybercomputer und Terror eigentlich einzusetzenden, diese Werkzeuge, die nur dafür eingesetzt werden sollten, dass man jetzt wirklich die allerschlimmsten Angriffe auf den Wesenskern des Staates bekämpfen kann, haben sich ja schon vorher überall die Prävention reingewuselt und jetzt haben wir plötzlich auch in der Strafverfolgung, wie Konstanze ansagte, die Möglichkeit, auf der einen Seite für viel eigentlich belanglosere Straftaten, auf der anderen Seite aber auch viel breitere Personengruppen, wo wir nachher noch kommen dazu, auf die dann zugegriffen werden darf. Was mich ja persönlich überhaupt erst so in Rage gebracht hat, ist ja, dass da drin ein Konzept von anderen Personen eingeführt wird, wo grundsätzlich die Idee ist, wenn wir diesem fiesen, bösen Straftäter nicht hinterhersteigen können und an den nicht rankommen, weil der seine Geräte so gut schützt, dann müssen wir an die Administratoren und Betreiberinnen von den Diensten, die der nutzt, ran. Und der gesamte Katalog von was wir alles hacken dürfen als Staat, wurde plötzlich auf diese anderen Personen ausgeweitet. Das heißt, wie wir hier alle auf dem Camp, wie wir rumsitzen, die wir irgendwie Dienste betreiben. Ich persönlich bin betroffen, betreibe im Rahmen des CCCs diverse Dienste, wenn auch nur irgendeiner, der unter diesen doch ziemlich flauschigen Katalog von Straftaten fällt. Wenn der meinen Dienst benutzt, den ich administriere für den CCC, bin ich komplett legal Ziel von allen Maßnahmen, die dort im Staatstrojaner-Kontext erlaubt sind. Das muss man mal sacken lassen, dass das wirklich in letzter Sekunde ohne große parlamentarische Debatte da aufgenommen wurde und quasi gerade Gesetzeskraft entfaltet.
Jetzt würde niemand überraschen. Die Praxis kennen wir natürlich auch. Das Gesetz ist von 2007 und quasi seit 2008 dann auch gängige Praxis. Es geht natürlich am Ende beim praktischen Einsatz um Betäubungsmittelgesetz, denn auch die fallen in einigen Aspekten, also in manchen, unter diesen 100a. Und so ist es natürlich dann auch gewesen, so wenig konkrete Berichte wir über den Staatstrojaner-Einsatz haben, so klar ist auch doch, dass beim Betäubungsmittelgesetz natürlich am meisten von den Fällen anzusiedeln sind. Und das Beispiel, was Erdgas jetzt nannte in Bezug auf seine ehrenamtlichen Dienstleistungen für die CCC-Community, die kann man natürlich nicht auf irgendwie Verbände oder Vereine oder sonst irgendwie begrenzen, sondern die würde ihn auch treffen, wenn er Dienstleistung anbieten würde im beruflichen Bereich oder wenn ich Mail-Server für jemand anbiete. Also das ist nicht darauf beschränkt, sondern es geht einfach darum, dass diejenigen, die die Dienste bereitstellen, dann die Hacking-Opfer sind und das ist natürlich eine andere Form von Auswertung, Ausweitung, als ich eben erwähnt habe. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Art der Straftaten enorm zugenommen haben, wo man die einsetzen kann. Die andere Ausweitung ist halt quasi ein anderer Vektor, nämlich zu sagen, die Menschen, die im Rahmen dieser Aufklärung von Straftaten betroffen sind, sind auch größer. Und die dritte ist natürlich noch eine dritte Ebene, die man jetzt dazu nehmen. Ja, go ahead, kann ich später sagen. Wenn du die jetzt einbringen wolltest.
Nee, mach mal.
Ja, die dritte Ebene ist natürlich, dass sie auch noch die Arten der Trojaner umdefiniert haben. Auf eine interessante Weise. Wir fanden schon immer die Zweiteilung zwischen Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Das sind die zwei Arten von Staatstrojanern typischerweise gewesen. Also der Trojaner, der auf laufende Kommunikation zugreifen kann und der Trojaner, der das System komplett ausspionieren kann. Diese beiden gab es. Plötzlich gab es dann eine dritte Variante, die nannte sich Online-Durchsuchung Light oder Quellen-TKÜ Plus oder wie auch immer und hatte plötzlich so eine Komponente, da darf man auch neben der laufenden Kommunikation auf gespeicherte Daten zugreifen, etwa Mailentwürfe, Nachrichtenentwürfe, dergleichen. Also man hat sozusagen auch noch juristisch eine dritte Ausweitung damit reingesteckt, zu sagen, die Art des Trojaners und die Regeln dafür, die unterschiedlich hohe rechtliche Befugnisse erfordern, die weiten wir auch noch aus.
Wir wollten nachher im Hacken das wirklich den Rainer antreten lassen. Rainer, ich wette, dass du es nicht schaffst, innerhalb von 2 Minuten den Unterschied zwischen Quellen-TKÜ, Quellen-TKÜ Plus und Online-Durchsuchung zu erklären. Go.
Okay, also Online-Durchsuchung ist der Komplettzugriff. Quellen-TKÜ ist gewünscht der Zugriff auf laufende Kommunikation. Quellen-TKÜ Plus ist der Zugriff auf lagernde Kommunikation. Ich würde jetzt gerne an irgendwen weitergeben, mal zu erklären, was der Unterschied ist, wenn sozusagen bei einer Kommunikation in einer Software natürlich ein gesendetes Dokument, was ja gleichzeitig auch irgendwo auf dem Speicher liegt, ist das jetzt die Kommunikation, die irgendwie als Daten vorliegt? Ist das die laufende Kommunikation? Ein synchronisierender Ordner? Ist das jetzt liegende Kommunikation oder ist das laufende Kommunikation? Also es ist, genau. Und wenn ich dann auch noch bei der Kommunikation nicht direkt auf die App zugreifen kann, sondern einfach während eine Kommunikation läuft, irgendwelche Mikrofone oder so anzapfen muss, was auch versucht worden ist, dann wird daraus sogar noch eine gesamte Wohnraumüberwachung. Das heißt, die drei reichen noch nicht mal aus. Also im Endeffekt ist es technisch unfassbar schwer, das zu unterscheiden bis zur Unmöglichkeit. Und es ist nicht nur konzeptionell so, sondern das BKA versucht es seit 10 Jahren und rennt regelmäßig sozusagen sogar teilweise gerichtlich. Was war das? Landgericht Landshut oder so, failen sie dabei so, dass sie sozusagen verboten kriegen, das weiterzumachen. Also da ist dieser Unterschied ist gewollt, aber technisch nicht möglich.
Also die Argumentation vertreten wir schon lange, die hat sich auch nicht verändert, dadurch, dass eine dritte Trojaner-Variante eingetreten ist. Aber wir haben natürlich eine gewisse Macht des Faktischen. Wir wissen heute mehr über die Anbieter, die solche sozusagen Voll-Maintenance-Lösungen, wie Staatstrojaner heute sind, muss man kein technisches Vorwissen mehr haben, kriegt man quasi als fertige Lösung, kommt jemand, installiert es. Aber gleichzeitig haben wir noch die Variante, dass wir mehr wissen darüber, was bei den aufgeflogenen Staatstrojaner-Anbietern, wie zum Beispiel bei der NSO Group, vorgeht, was die Staatstrojaner können. Also der Pegasus-Skandal kam zwischendurch, da wissen wir einfach relativ viel. Wir haben selber eine größere, längere Analyse eines Android-Staatstrojaners veröffentlicht. Wir haben sozusagen einfach mehr Informationen über den Markt. Also die Anbieterseite, die diese Spionagesoftware unter die Leute bringt. Und wir wissen natürlich auch, dass das BKA eben auch, wie Rainer eben schon erwähnte, selbst versucht, so eine Software zu entwickeln. Ja. Wir haben also eine Menge mehr Wissen. Was haben wir jetzt nur geschrieben, Herr Gäst?
Wir müssen überhaupt erstmal, warum fragt uns dieses Bundesverfassungsgericht eigentlich? Also es ist eigentlich ziemlich unerhört, dass so ein Verein wie wir da überhaupt angehört werden. Der Rest der Stellungnahmen da drin, ernsthaft, der Rest der Stellungnahmen ist hochjuristisch da drin. Das sind Vereinigungen wie die JV und...
Die JV ist kein Juristenverein. J steht für Journalisten. Oh,
ich meinte die GFF.
Oh boy. Auch, also,
die drei Buchstaben sind anders.
Weil letztlich fragen sie uns, weil...
Weil wir eine lange Geschichte haben, es zu schaffen, technische Entwicklungen der letzten Jahre so runterzubrechen, dass Juristen das in ihren... mit dem Kern der Begrifflichkeiten übersetzen können und darauf dann fundierte Entscheidungen treffen. Das IT-Grundrecht, was wir bekommen haben, ist ja, weil diese Menschen, die da sitzen, die sind da ja nicht durch Würfeln hingelangt, sondern dass sie schon intelligent sind und Interesse daran haben, dass die wir hier sitzen, die wir die Erfahrungen an der Grenze der IT-Entwicklung, dass wir ihnen erklären können, was gerade geht, dass wir Projektionen liefern können und dass wir die Unterschiede liefern können. In 2008 haben wir ja eine Situation gehabt, wo die meisten Rechner stationär zu Hause gelegen haben. Die Menschen haben ihre Computer angemacht, haben drauf getippert, vielleicht in ihr Tagebuch was eingetragen, Rechner wieder ausgemacht, sich hingelegt. Seitdem ist was passiert. Heutzutage sind die allermeisten Menschen mit Computern, die quasi die ganze Zeit an sind, hoch vernetzt sind mit diversen anderen Computern, die entweder sie am Körper tragen, die bei ihnen zu Hause oder im Auto oder auf Arbeit miteinander Daten austauschen. Das heißt, wir haben eine radikale Veränderung, was eigentlich IT-Systeme sind. Eine radikale Veränderung, aber auch, wie man üblicherweise ein IT-System attackiert. Damals der Staatstrojaner von Digitask, der wurde ja am Flughafen aufgebracht bei einer Routinekontrolle. Andererseits konnte man auch damals mal eine Mail schicken. Da hat man die Leute doppelt draufgeklickt und da war der installiert. Heutzutage sind die meisten Betriebssysteme bei allem, wie wir immer zetern über IT-Sicherheit, muss selbst der CCC eingestehen, dass ich grundsätzlich eine IT-Sicherheit einiges getan hat. Es ist nicht mehr so einfach. Man muss schon auf dem schwarzen oder grauen Markt sich eine Kette von Exploits zusammenkaufen, die sozusagen chainen heißt es, dass man ein Gerät angreift, sich dauerhaft einnistet. Und das weiß ein Richter am Bundesverfassungsgericht, muss er nicht wissen, aber wir müssen es wissen und wir müssen es ihm erklären, damit der Richter verstehen kann, dass einfach mal eine Überwachungslösung auf dem Telefon einzuschleusen immer ein grundsätzliches Niederreißen von doch ziemlich modernen Barrieren sind, die ein Telefon oder ein Endgerät zu Hause üblicherweise vor Hackerangriffen oder Crackerangriffen oder einfach Kriminellen normalerweise schützen soll. Und das haben wir in dieser Stellungnahme versucht, die technischen Entwicklungen erstens im IT-Bereich überhaupt, aber auch im Bereich der IT-Sicherheit, wie denn so eine Infiltration von einem Gerät stattfindet, wie man überhaupt die Kontrolle übernimmt, wie man sich dauerhaft einnistet, um dann genau an diesen Beispielen zeigen zu können, dass diese künstliche Unterscheidung von Online-Durchsuchung Quellen-TKÜ und Quellen-TKÜ Plus Blödsinn ist, weil man eigentlich immer eine komplette Online-Durchsuchung lostreten muss, um überhaupt erst aufs Gerät draufzukommen, was dann die Payload am Ende noch macht, ist dann meist nebensächlich.
Und eine Sache, die sich, also das ist sozusagen die Änderung in der IT-Sicherheit. Die Nutzung hat sich aber auch verändert, das ist ein bisschen, was vorhin schon angeklungen hat. Wir haben es versucht, in der Stellungnahme so zu unterscheiden, einerseits so als Lebensschaltzentrale durch Smartphones und andererseits als Generalschlüssel. Ist tatsächlich so der Punkt, diese Lebensschaltzentrale von irgendwelche, sagen wir mal, Smart-Home-Anwendungen, genauso wie Temperatur und was weiß ich, was wir hier schon gehört haben, Fitness und so weiter. Also sozusagen die Anwendung, irgendwie läuft alles zusammen beim Smartphone. Der zweite Punkt ist aber auch so IT-sicherheitsrelevant. Smartphone als Generalschlüssel, um Sachen zurückzusetzen, als Zwei-Faktor-Authentifizierung, wird oftmals auch das Smartphone verwendet. Und das ist eine Sache, die ist sozusagen eigentlich in den letzten 10 Jahren erst dazugekommen. Und wie man erkennt, wird es sozusagen eine sehr zentrales Gerät, und es gibt aber keinerlei Schranken, die dem irgendwie Rechnung tragen. Das ist so.
Ja, das ist halt ein zentraler Kritikpunkt, den wir haben. Es gibt keine Form des Risikomanagements. Da ist einfach nichts festgeschrieben. Wie haben Behörden Sicherheitslücken zu behandeln oder konkrete Exploits? Es gibt einfach keine Form von Reduktion bestimmter Missbräuche oder Fehler. Und das ist natürlich auch eine zentrale Kritik, die wir generell haben. Es gibt keine Ansätze, wie man vermeiden kann, dass man den Auftragshacker malt und diese bezahlt und diese ganze Branche und die Zwischenhändler irgendwie alimentiert. Da ist überhaupt kein Ansatz zu sehen. Und auch die Ampelregierung hat da noch bisher nichts vorgelegt. Es ist halt trotz der Pegasus-Skandale und wie wir heute wissen, wer die Opfer von so einem Staatstrojaner sind. Ja, das Europäische Parlament hat Dutzende Zeugen dazu angehört. Und bei Netzpolitik.org finden sich alle Protokolle davon. Aber die Skandale rund um die Anbieter in dieser Branche haben nicht dazu geführt, dass es eine Änderung gab und offensichtlich auch keinen politischen Druck viel zu tun. Also ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt die Argumente, die wir auch schon früher aufgezählt haben, wiederholen. Was wir wiederholen müssen, ist vor allen Dingen, dass es keine Form von Mitigation gibt. Es ist einfach nichts vorgesehen. Es gibt keine Idee, wie man das eindämmen sollte, obwohl das seit langem gefordert wird. Übrigens auch von den Gerichten. Und vielleicht zuletzt noch, es mangelt auch nach wie vor an irgendeiner Form von Evaluation, geschweige denn wissenschaftliche Evaluation. Wir haben einen jahrzehntelangen Einsatz von Staatstrojanern, zwar in geringen Mengen, aber wir haben ihn. Es gibt keine Form von Evaluierung. Das ist übrigens auch die Message, die die Zeugen im Untersuchungsausschuss im Europaparlament gebracht haben, nämlich das Wissen darum nicht wirklich gefestigt ist, sondern eher von einzelnen und übrigens zivilgesellschaftlichen Gruppen kommen, die das Wissen um diese Staatstrojaner erweitern, wozu wir uns zählen, proud to be, aber das kann ja wohl nicht die Lösung sein. Sondern wir müssen uns auch fragen, gibt es eine Form von Evaluation? Haben wir natürlich gefordert. Wir schreiben da immer schön Forderungen rein, da kennen wir ja nichts.
Und man muss, glaube ich, auch darauf hinweisen, auf den Unterschied. Also klar, NSO und Pegasus wurde halt irgendwie in Polen oder in Spanien oder so eingesetzt. Aber dieser Sicherheitslückenmarkt, der macht natürlich auch alle anderen unsicher. Das heißt, die DissidentInnen in Iran, was weiß ich, im Widerstand in China, in Russland, die nutzen natürlich auch ähnliche Geräte. Und solange da einfach diese Sicherheitslücken auch nicht geschlossen werden, sind die genauso unsicher, werden dadurch getrackt, gefoltert und ermordet. Und das haben wir tatsächlich auch, was weiß ich, bei Khashoggi oder so Saudi-Arabien auch gesehen. Also diese Folgen dieser fehlenden Evaluation, des fehlenden Risikomanagements, die sind sehr immens und die sind auch global. Und vielleicht als zweiten Kommentar noch zu dem Risikomanagement. In den USA gibt es diesen Vulnerabilities Equities Process, wo gesagt worden ist, naja, wir wollen halt hacken, aber wir überlegen bei den ganzen Sicherheitslücken immer, wollen wir die wirklich behalten oder wie schlimm ist das? Fall, der hier vielleicht bekannt ist, WannaCry, das war eine Lücke der NSA, die aus dem Equities Process irgendwie rausgegangen ist, wo man gesagt hat, ja, ist schon okay.
Sie haben gegen die Regeln verstoßen.
Also, genau, so oder so.
Aber sie hatten immer eine Regel.
Genau, richtig. Aber der Witz am Schluss war ja auch, dass dann, ich glaube, das DOJ, also Department of Justice, zum Schluss dann auch gesagt hat, ja Leute, ihr seid ja so verrückt, wir benutzen ja auch alle Windows. Also sozusagen, also warum, was ist das für eine Abwägung gewesen? Okay, na gut.
Uns war viel Zeit weg, wir müssen, okay.
Ich wollte irgendwie nur noch mal auf den Punkt eingehen, dass die Analyse der Software, die wir ehrenamtlich in unserem Freundeskreis gemacht haben, weil irgendwo vom Laster so ein Trojaner runtergefallen ist, das wäre eigentlich nicht unsere Aufgabe gewesen. Ich würde den Punkt einfach nochmal und nochmal und nochmal machen. Es kann nicht sein, dass die Datenschutzbehörden keinen Zugriff und keinen kostenfreien Zugriff bekommen, sich das überhaupt anzugucken. Wenn überhaupt wäre, so, wenn man überhaupt sich mal hinstellt und sagt, Staatstrojaner wäre überhaupt eine gute Idee, dann könnte man Prozesse etablieren, um am Ende raufgucken zu können, was tun die, gibt es Möglichkeiten, den Schaden, den die anrichten, wieder zurückzunehmen. Wenn du so ein Telefon erstmal, was ja ist, ist halt wie geroutet oder gejailbreakt oder wie immer das auf einem Telefon heißt, danach ist die Sicherheit hin. Das kriegt man nicht wieder zurück. In allen anderen Lebensbereichen wäre irgendwie, wir kommen mal mit einem Bulldozer, machen vorne die Tür auf und gucken, ob du da Dinge hast, die dich vielleicht inkriminieren. Und dann fahren wir wieder raus und die Tür lassen wir so. Würde niemand darauf kommen, dass es eine gute Idee wäre. Aber im Bereich der IT-Sicherheit, ja, wir machen mal kurz die grundsätzliche Sicherheit deines Telefons kaputt, deines Rechners zu Hause kaputt, schauen uns um. Und wenn du dann doch nicht der Verdächtige warst, den wir eigentlich gesucht haben, sorry, vielleicht kriegt man per Post nochmal eine Installations-CD von so einem aktuellen Windows. Weiß nicht, aber vorgesehen ist zumindest nichts.
CD?
Disketten.
Okay, 5 Minuten noch. Uns läuft die Zeit weg, weil wir gerne in den Dialog mit allen hier treten wollten. Deswegen wir am Ende nochmal auf die aktuelle politische Diskussion kommen wollen. Wir haben ja einen Justizminister, er heißt Buschmann. Und wir haben gemeinsam mit ihm gegen die Vorratsdatenspeicherung demonstriert. Wir haben sozusagen eigentlich einen Freund in dem Amt. Und tatsächlich hat er doch selbst eine Verfassungsbeschwerde gegen eben jene Staatstrojaner-Ausweitung eingelegt, die sich übrigens toll liest. Die steht bei netzpolitik.org, kann man gerne mal nachlesen. Er hat vor allen Dingen jetzt aber einen Gesetzentwurf vorgelegt. Das heißt, was die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hat, wollen sie jetzt zumindest teilweise einlösen. Das heißt, es liegt ein aktueller Gesetzentwurf vor. Er findet sich auf netzpolitik.org, weil das Justizministerium ihn irgendwie nicht veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, warum. Aber der Punkt ist, was halt nur eine relativ kleine Beschneidung ist. Nämlich zu sagen, okay, wir reduzieren die Menge der Straftaten, die mit dem Staatstrojaner, also namentlich auch der Quellen-TKÜ, ermittelt werden darf. Und wir streichen die unselige Online-Durchsuchung light, also dieser Mittelweg, ja, der laufende Kommunikation und gespeicherte abhören darf. Also diese Unterscheidung soll es so nicht mehr geben. Das wird dann halt eine Online-Durchsuchung sein. Und diese Lösung, mit Verlaub, die reicht nicht mal im Mindesten. Ja. Die hat nichts zu tun mit einer Form von Risikomanagement oder auch eine wirkliche Erhöhung der Schranken, sondern ist eigentlich nur ein ziemlich kleiner Patch. Und, das muss ich mal dazu sagen, das müsste jedem hier klar sein, die geht jetzt erstmal noch zum BMI. Und da sitzt Faeser Seehofer, oder wie immer sie heißt, hab grad vergessen. Aber auf jeden Fall wird es vollkommen
haben die geheiratet?
Klar, dass der Gesetzentwurf so nicht bleiben wird. Das ist also noch die freundlichste von der bürgerrechtlichen Seite Variante. Und niemand in der Ampel kommt auch nur auf die Idee, diesen Staatstrojaner einfach mal aus der SDPO zu streichen. Sie würden übrigens auch nichts verlieren. Dazu gibt es gerade auch mehrere aktuelle Going Dark-Studien, die zeigen, im Gegenteil, sie haben mehr Daten, als sie brauchen. Also es würde tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme dieser Ampel sein, und sie hat es im Wahlkampf übrigens auch versprochen, diesen Staatstrojaner aus der FDPO zu streichen. Und das ist natürlich am Ende auch unsere Forderung, die wir aber nicht bei einer etwaigen Anhörung in Karlsruhe vorbringen werden, weil die ja erstmal nur das Gesetz, was schon existiert, besprechen, weil da immer eine politische Forderung von uns bleibt.
Genau. Wichtig, vielleicht das eine Bit, was noch gefehlt hat, ist die Buschmann-Beschwerde. Die war ja, als sie noch, also die FDP noch in der Opposition war. Also jetzt witzig, dass da jetzt ein Gesetzesvorschlag kommt von jemandem, der eigentlich selber gerade eine aktuelle Beschwerde noch laufen hat. Also es ist irgendwie
faktisch
gegen das gleiche Ding.
Dass Buschmann versus Buschmann in Karlsruhe sitzen würde. Das würde heißen, aber praktisch ist es jetzt nicht so, denn die Verfassungsbeschwerde, für die wir eine Stellungnahme abgegeben haben, ist eine andere. Aber diese von Buschmann oder diese von der gesamten FDP-Fraktion, auch von Lindner, also es würde auch Lindner gegen Lindner sein, die ist zwar nicht unzulässig, aber sie ist halt auch nicht behandelt. Wir vermuten aber, und dafür haben uns die Juristen auch eine Bestätigung gegeben, dass es zu dieser Konstellation nicht kommen wird. Die ist halt super selten, dass also jemand aus der Opposition dann selber quasi auf der Anklagebank sitzt, aber wird wohl nicht so sein. Tut auch nichts zur Sache, denn die Verfassungsbeschwerde, mit der wir gearbeitet haben, die ist einfach, finde ich, glaube ich, sehr verständlich und greift auch genau die Punkte an, die schon lange in der Kritik sind.
Genau, und abschließend, um jetzt sozusagen in den letzten 30 Sekunden unserer Redezeit, kann man noch sagen, die Stellungnahme, die ist jetzt vor gefühlt 23 Minuten und 42 Sekunden online gegangen, also ccc.de könnt ihr draufgehen und das alles nachlesen, und da sind auch drin verlinkt andere ältere Stellungnahmen, wo wir schon mal da rein auf eingegangen sind. Wer sich also da vertiefen will,
Nee, okay. Nee, die sind da nicht verlinkt. Aber die Stellungnahmen von anderen Sachverständigen.
Genau. Also guckt euch das an, lest euch das durch, und wir werden dann...
Ich muss noch eine Forderung loswerden.
In der Anhörung. Ja, bitte.
Ja. Wir kriegen solche netzpolitischen Themen, insbesondere solche, die auch noch IT-Sicherheit sozusagen in ihrem Kern betreffen, gerade nicht in die spitzenpolitische Debatte. Ich kann das verstehen, es gibt viele Krisen und Kriege, und ne, aber wir müssen versuchen, und da müssen wir, finde ich, auch alle mitwirken, das wieder zum Thema zu machen. Und die Koalitionäre insbesondere, ich meine bei den Sozen, okay, aber insbesondere die FDP und die Grünen daran zu erinnern, was sie versprochen haben und was in ihrem Koalitionsvertrag steht. Also ich denke, daran müssen wir mitwirken, damit es wenigstens wieder Teil der Debatte wird, so dass es eine Chance gibt, dass ein Teil dieser Ausweitung zurückgedreht wird und die Normalisierung, die wir beklagen in diesem Staatshacking, dass die eben nicht normal wird. Also das wäre mein Wunsch, da könnt ihr euch alle dran beteiligen.
Und selbst wenn man so doll an die Wirtschaft glaubt, würde man ja wollen, dass all diese Systeme sicher sind, dass nicht die bösen Chinesen und so weiter, also selbst in dieser... Das
ist doch eine Kapitalismuskritik.
Nein, selbst in dieser Denkweise wäre es halt sinnvoll, wenn man digital will, den Kram auch sicher zu halten, offen zu halten, die Lücken zu schließen, denn keine öffentliche Sicherheit ohne IT-Sicherheit. Dankeschön.
Viel Applaus hier, wir kommen gar nicht zu den Fragen. Genau, vielen Dank.
Wer
euch
jetzt einen Staatstrojaner abgeben will oder seine Meinung sagen will, ne? Feel free.
Genau, danke euch für eure ehrenamtliche Arbeit. Das läuft mit den Fragen jetzt so ab: Ich stelle mich dahin mit dem Mikro in der Hand. Alle, die Fragen wollen, kommen bitte zu mir. Wir haben nur das eine und ihr seid viele Leute.
Jetzt haben wir euch so voll gequatscht, dass ihr euch nicht traut.
Ja. Die müssen erstmal ankommen hier.
Komm du. Moin, vielen Dank. Wie sollen wir denn aktiv werden? Also zu unserem Parlamentarier gehen und sagen, uns ist da was wichtig. Was ist eure Empfehlung? Ganz konkret. Weil zum Beispiel bei meinem, in dem Fall Nils Annen war ich schon, das ist ihm Wurst.
Das ist ein Sozi, ne?
Ja. Der findet alles mega und es ist ihm egal. Der ist ein echt freundlicher Typ. Es ist ihm komplett Wurst. Und nu?
Darauf weiß Rainer eine Antwort.
Danke.
Ja, klar. Also ich meine, du kannst natürlich auch sozusagen die Person selber, aber auch vielleicht die Fraktion in deinem Bereich, die auch anschreiben, nicht nur an dieses Individuum, sondern sagen, guck mal, hier gibt es Leute, die sagen XYZ. Ja, und es klappt nicht immer bei jedem, sozusagen, vielleicht kann man...
Ich nehme eben immer ein Beispiel an artfremden Communities. Ich fand es ja so großartig, dass die Fußballer eine Anti-Chat-Kontrolle-Kampagne machen. Ich bin nun nicht, also das ist jetzt nicht so meine Sportart, aber ich fand ganz toll, dass sie das in die Stadien tragen. Also ich glaube, es sind oft die Zusammenhänge, in denen man selber aktiv ist. Klar, man kann immer seinen Abgeordneten anhauen. Das finde ich immer eine gute Sache. Mal dem mal eine Mail schreiben oder der, das ist immer gut. Aber ich glaube, das in die Communities, in die Verbände, Vereine zu tragen, also ist eine andere Form von Druck und aber auch natürlich in die Berichterstattung. Also das ist wahrscheinlich das Schwierigste, das wieder in die Hauptstadtberichterstattung zu kriegen. Der Gesetzentwurf ist natürlich eine Chance dazu. Und außerdem finde ich, ich meine, wir sind eine technische Community, wir haben Ahnung davon, wir müssen mal drüber schreiben. Also das, wir können immer alle nicken und sagen, ja, genau so ist das, wussten wir schon lange. Man muss es dann aber auch mal gut tun.
Der ein oder andere hier arbeitet auch beruflich mit Computern. Ist da vielleicht in irgendeinem Branchenverband die Wirtschaft, ganz ernsthaft, die Wirtschaft sollte sich in Deutschland dort zusammenreißen und sagen, das wollen wir nicht. Das sind irgendwie wirklich am Ende des Jahres nachrechenbare Kosten, die alle tragen, die die Wirtschaft neben der Zivilgesellschaft auch trägt, die ihre eigene IT-Security ständig noch weiter privat stellen muss und nicht nur nichtstaatliche Akteure, sondern plötzlich auch nichtstaatliche Akteure, die querfinanziert werden. Es ist nochmal, subventioniert von unseren Steuergeldern sind weltweit Hackergruppen dabei, Software zu schreiben, die wieder die IT-Sicherheit unserer Wirtschaft, unserer Zivilgesellschaft, unserer Akademie untergräbt. Das ist, die Absurdität kann man quasi kaum in Worte fassen, aber Wirtschaftsverbände sollten dort auch quasi Sturm laufen. Wenn da irgendjemand in seiner Firma Kontakt dazu hat, einfach hingehen und sagen, sagt mal, spinnt ihr? Also diese Fassungslosigkeit, die mich da regelmäßig ereilt, wenn ich mir das angucke, so erstmal, warum müssen wir uns damit auseinandersetzen? Das sollten die auch selber begreifen, dass das eine dumme Idee ist.
Naja, wenn ihr jetzt aber einen Schadensfreund habt, gibt dann den uns und nicht der Bitkom. Ne? Also wollen wir schon.
Solange es die noch gibt, wollen wir die haben, aber eigentlich wollen wir, dass es keine mehr gibt.
Jetzt haben wir da viele Fragen, wir müssen uns kürzer fassen. Ich kann mich kürzer fassen.
Ich versuche es mit einer auch kurzen Frage. Ich würde gerne der Logik von Rainer folgen. Wenn wir sagen, wir machen das Ganze mit einem etatistischen Ansatz, der Cyber Resilience Act, der gerade in der Diskussion ist, auf europäischer Ebene ist, gerade im Trilog. Wenn wir in dem Rahmen anfangen, beispielsweise Sicherheitsmaßnahmen für den europäischen Markt zugelassene Software reinzuverhandeln, könnten wir in der Situation sein, dass EU-Recht Landesrecht bricht. Und wenn das EU-Recht vorsieht, bitte keine Backdoors einbauen, dann hätten wir eine Möglichkeit, da vielleicht was reinzugeben. Gibt es irgendjemanden, der dazu arbeitet? Ich suche da gerade Anschluss aus anderen Gründen.
Also im TCC-Umfeld arbeiten dazu natürlich Leute. Und es gibt natürlich auch in der Akademie eine ganze Menge Leute, die dazu arbeiten. Aber ich muss daran erinnern, wir reden hier über eine Verfassungsbeschwerde. Das heißt, was die Beschwerdeführer beklagen, ist ein Verstoß gegen unsere Verfassung, die gegen vorherige Urteile widerspricht. Ja, also ist ja nicht so, dass wenn man jetzt sich überlegen würde, darin zu schreiben, dann hätte man viele Jahre später eventuell einen juristischen Fall. Also ich finde die Idee gut, aber es fürchte ich mit sehr langem Atem verbunden.
Ja, und der Cyber Resilience Act ist ja sanktionslos. Der ist ja erstmal, der beschreibt ja erstmal nur, um später darauf Gesetze aufbauen zu können. So.
Und man muss, glaube ich, noch dazu sagen, es geht ja auch nicht so darum, dass da irgendwie Backdoors oder Backdoors eingebaut werden, sondern dass Software nie 100% sicher ist oder sicher sein kann. Das ist auch eine Frage, woher weiß man es überhaupt? Sondern dass Sicherheitslücken nicht geschlossen werden, die sowieso da sind. Ne, das ist nochmal so ein bisschen anders gelagert.
Nur ein kurzer Punkt zum Cyber Resilience Act. Der ist ähnlich wie die DSGVO gelagert. Das ist ein Akt auf europäischer Ebene. Der ist gerade im Trilogverfahren. Wir haben nächsten Herbst Wahlen. Das heißt, der wird vermutlich bis zu diesem Sommer beschlossen. Die Positionen sind da. Wenn das Ding beschlossen ist, ist das Gesetzeskraft. Danach ist es irgendwie ein Jahr für die entsprechenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihre Gesetze aufzuräumen, damit die nicht im Widerspruch stehen. Aber das Ding gewinnt ab Tag 1 nach Verabschiedung inklusive Überführungsregelungen und Fristen, die drin sind. Also das ist nicht irgendwie...
Es geht um den Sanktionskatalog, der drin steht. Der ist irgendwie echt schmal. Können wir uns im Nachhinein unterhalten?
Okay. Danke.
Lass uns mal vernetzen.
Hi. Keine Frage, sondern einen kurzen Kommentar auf das, wie wir es tun. Ansprechen, telefonieren, keine E-Mails schreiben. E-Mails werden ignoriert. Jede Zeit, die du in den Abgeordneten wirfst, das bindet dessen Kapazitäten. In der Zeit kann da kein anderer Unsinn treiben. Human DDoS works. Und der Kostenpunkt ist ein guter Punkt. Da kann man vielleicht wirklich mal auf den Bund der Steuerzahler zugehen, um mal so den Hebel spielen, was macht ihr eigentlich mit unseren Steuergeldern? Und im Zweifelsfall jeden anderen, der auf Kostenebene geht.
Kennst du da jemanden?
Noch nicht.
Gute Idee, ja.
Und es ist ja teilweise auch so widersprüchlich. Man guckt so auf die Webseiten der Landeswirtschaftsverbände, die sagen, ja, IT-Sicherheit super wichtig, während sozusagen auf, im gleichen Bundesland die InnenministerInnen irgendwie mehr Zugriffe fordern. Das ist tatsächlich ein Punkt. Also diese Wirtschaftsverbindung und so über Verbände, das ist tatsächlich, würde ich auch sagen, ein guter Punkt.
Alva!
Ja, kleine Ergänzung. Konst, du sagtest, die Sozis sind eh verloren. Aber gerade die, die verloren sind, die muss man wieder kriegen. Ja? Weil, ich meine, wenn man das Innenministerium, wenn man Faeser und wen auch immer überzeugt, dann ist die Sache gegessen. Das ist natürlich viel schwieriger, als die Opposition zu dem richtigen Meinung zu bringen. Aber das hilft halt nicht, die Opposition, jetzt, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne, zur richtigen Meinung zu bringen, sondern man muss natürlich die Innenminister im Wesentlichen, und man kann ja mit den Netzpolitikern mal anfangen. Ja, das ist einfacher. Und dann geht man zu den Innenpolitikern in Bund und Ländern, die in der Regierungskoalition sind, vor allen Dingen zu den Roten und Schwarzen. Die sind natürlich die
Schwarzen sind nicht mehr in der Macht gerade.
Aber in den Ländern. Also zumindest in Baden-Württemberg gibt es dann noch so einen schwarzen Innenminister. Also wenn man die geknackt kriegt, dann hat man es. Man kann natürlich mit den anderen anfangen zum Üben, aber dann muss man auch versuchen, die wirklichen harten Brocken zu knacken. Und dann klappt es auch. Aber ja, ist nicht einfach, klar.
Netter Versuch.
Zum was tun, ich versuche es, weil dadurch, dass ich diese Themen auch mit meinen Studierenden ab und zu bespreche und habe dazu mal eine Frage, wie eigentlich der aktuelle Stand ist zum Argument Richtervorbehalt. Ja, weil dann hat man ja den Richtervorbehalt, sagt man ja, aber es werden ja fast alle Anfragen durchgewunken. Dann kommt das Gegenargument, diese Anfragen sind aber so gut vorbereitet, dass man auch erst diese Richteranfrage stellt, wenn man sich ziemlich sicher ist, dass man das okay bekommt. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie ist da eigentlich der aktuelle Stand und wie wäre denn da die Argumentation?
Also das eine ist, dass das aktuell im Gesetzentwurf aus dem Hause Buschmann bisher vorgesehen ist, dass nicht mehr ein Einzelrichter darüber bestimmt, sondern dass es eine Kammer sein muss. Es wäre natürlich qualitativ eine hohe, hätte eine hohe Änderung, unabhängig davon, was du jetzt gefragt hast, aber macht schon mal einen Unterschied, ob es ein Einzelrichter oder eine Kammer ist. Wir bringen das Argument lange vor, weil die Durchwinkquoten pro Bundesland ja bekannt sind. Aber prinzipiell haben wir uns eigentlich immer auf den Standpunkt gestellt, das nicht unbedingt beim Richter abzuladen. Also ich glaube, dass die Diskussion davor beginnen muss. Es gibt Zahlen dazu, die erhoben werden. GUSI hat eine wunderbare Studie dazu gemacht, die auch schon mal erneuert wurde. Wie viel da durchgewunken wird, kann man nehmen, wenn man es im akademischen Kontext macht. Ich persönlich würde das eher auf die politische Ebene heben wollen und nicht auf diese statistisch-juristische. Also, aber das ist meine persönliche.
Und die Frage ist natürlich nicht wer guckt da drauf, sondern welche Schutzfunktion entfaltet das? Und dafür ist es natürlich wichtig zu fragen, wie viel Zeit haben die denn eigentlich? Wenn es eine ganze Kammer ist und die haben trotzdem 2 Minuten pro Fall, dann entfaltet es natürlich keine Schutzfunktion. Und wie Constanze gesagt hat, es geht ja auch uns nicht nur um den konkreten Fall, sondern dass hier politisch eine Abwägung gemacht wird, dass es grundsätzlich okay ist, auf ein Gerät zu hacken, ja, mit diesen gesamten globalen Konsequenzen und da mitzumachen in diesem dunklen Markt und so weiter. Und sozusagen, man kann auf all diesen Ebenen argumentieren, aber das wäre auf alle Fälle so ein Punkt, ich würde auch auf all diesen Ebenen argumentieren.
Danke. Moin, meine Frage ist explizit an Frau Dr. Constanze Kurz. wir diskutieren hier viel den reformatorischen Ansatz. Wie wäre es mit dem Revolutionären? Also Netzpolitik.org hat seit Landesverrat, ich habe letztens nochmal nachgeschaut, konnte gerade nicht ad hoc, 5- bis 6-stellig in Euro in Bitcoin auf der Bank. Und damit könnte man doch Zero-Day-Exploits kaufen, oder? Und dann sind die wenigstens abgegrast. Was halten Sie
da? Das ist der revolutionäre Ansatz?
Ja. Die immerhin mehr als bei Parlamentariern anrufen und die zu DDoSen. Also ich glaube, das habe ich eher Mitleid.
Okay. Komm.
Ihr könnt es wenigstens mal intern besprechen, ja?
Also vielleicht würde ich darauf antworten.
Gerne.
Es wäre sicherlich auch ein interessanter staatlicher Ansatz und wir argumentieren ja sogar dahin zu sagen, naja, vielleicht gibt's eher staatlich, vielleicht sollte man staatliche Stellen haben, die dann irgendwie, wo man sich wenden kann, vielleicht gibt es da sogar ein bisschen Geld und so weiter. Das war aber nicht die Frage, die das Bundesverfassungsgericht uns gestellt hat und den Talk hier gibt es ja, da, weil wir sozusagen unsere Antwort darauf vorstellen. Das andere wäre vielleicht ein Talk, den man ein bisschen später am Abend hält und dann gucken wir mal, wie viel Geld man da zusammenkriegt. Also,
sehr gerne, bin ich dabei.
Okay, cool, wir können uns vernetzen.
Ich würde sagen, eine letzte sehr schnelle Frage und dann sind wir durch. Wenn jemand jetzt in 2 Sekunden hierher es geschafft hat zu rennen. So. Ja, vorbei, glaub auch. Herzlichen Dank.